Hallo alle miteinander zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast auf der Seite, auf der ihr sie im Endeffekt hört, runterladet oder was auch immer. Naja, daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons wird's in der Regel gewesen sein. Willkommen zurück im Nintendo Think Tank diese Woche. Wir haben die zwei größten Spezialisten überhaupt eingeladen zum Thema Nintendo, Johannes Hahn und mich, Max Nitzke, die jetzt darüber reden werden, warum es nur einen Weg gibt, wie die Switch 2 aussehen kann. Wir hatten es ja letzte Folge schon angedeutet, dass wir uns ein paar Gedankenspiele dazu machen wollen.
Es erinnert mich daran, dass wir vielleicht unsere alten Charaktere Hans-Günther, Sauerbier, Bumsfidel und
den anderen. Und ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ja. Aber wir sind ja im Nintendo Think Tank und nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Von daher gehen wir es heute mal ein bisschen lockerer, cooler, so mehr Reggie-Style an.
Was macht der jetzt eigentlich? Bestimmt irgendwo
sich freuen, dass er immer noch reich ist, aber dafür nicht mehr arbeiten muss. Also er hat sich's auch verdient als Galionsfigur, kann man ja sagen, für das amerikanische Nintendo. Hätte er falscher machen können, glaube ich.
Ich glaube, es war eine sehr dankbare Zeit für Nintendo. Also eigentlich war es eine undankbare Zeit für Nintendo, weil das die Zeit vom Wii-Erfolg und Wii-U-Misserfolg war, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und dann kam die Switch. Also er hat alles mitgemacht. Na gut.
Ja, Höhen und Tiefen. Und, seien wir ehrlich, wenn man den Mann sieht, dann wissen die Leute in der Regel, also die sich mit Videospielen ein bisschen mehr beschäftigen, wissen die, wer das ist. Von Phil Spencer kannst du immer noch große Plakate in der Stadt aufhängen und die Leute fragen sich, wer ist der Typ?
Ach, ich glaube, der ist aber mittlerweile auch so präsent gewesen, dass, naja.
Gut, wie würde die Switch 2 denn jetzt aussehen, wenn Phil Spencer Nintendo dann als Prestige-Kauf, wie es in den E-Mails hieß, getätigt hat und du als leitender kreativer Director da eingestellt wirst und sagst, so muss das aussehen.
Dann gäbe es keine Switch 2, sondern dann gäbe es eine Switch Pro, um noch ein bisschen was rauszuholen. Die Leute wollen das ja. Die wollen mehr Leistung in ihrer Switch.
Die Frage ist ja tatsächlich, deswegen wird ja, glaube ich, auch von dem Konzept einer Switch 2 so viel geredet, weil die Leute gerade so verliebt sind in die Switch, dass man auf dem Papier denkt, ja, wir bringen einfach nochmal die Switch raus und machen ein paar Veränderungen. Sonst würde man sie ja vermutlich nicht Switch 2 nennen wollen. Also unabhängig davon, ob Nintendo das wirklich macht, das ist ja dieser Diskurs, der die letzten Jahre ist. Und wie du es eben schon erwähnt hast, das ist ja schon mal schiefgegangen bei Nintendo mit der Wii und der Wii U, wo die dann Verschlimmbesserungen der Wii U ja nicht wirklich das waren, was die Leute wollten. Lustigerweise aber zur Verteidigung der Wii U, die Wii U diesen Bastard-Zwischenschritt gemacht hat zwischen Wii und Switch. Der tragbare Controller und alles war ja schon da. Es war nur nicht so implementiert, dass es sinnvoll gewesen ist.
Wir müssen noch mal kurz zurückblicken. Ne? Die Switch ist 7 Jahre alt. Die erschien im März 2017 und hat ja auch einiges an Peripherie mittlerweile so erhalten. Unter anderem zum Beispiel dieses Nintendo Labo-Ding, diesen Papp-Konstruktionen und so weiter. Und wenn man sich überlegt halt, was könnte der nächste Schritt sein. Wie gesagt, wer Nintendo durchschnittlich, ich meine, Nintendo ist ein durchschnittliches Unternehmen, ja, aber sie haben ja dann doch immer noch irgendwie einen gewissen Anspruch an sich selbst als Japaner, muss man ja sagen. Was wir, glaube ich, nicht sehen werden, weil es einfach nicht dem Prinzip von Nintendo entsprechen würde, wäre eine einfache Switch Pro oder eine bessere Switch. Ja? Ein bisschen größer, vielleicht mit mehr Touchscreen oder sowas. Oder zwei Bildschirme, warum auch immer. Eine Klapp-Switch haben wir ja auch schon mit dem Nintendo DS gehabt. Ich glaube, das wäre zu einfach und zu langweilig und es gibt ja für dieses Nintendo Labo auch diese Toy-Con VR-Kit und ich kann mir vorstellen, dass Nintendo eher in diese Richtung geht. Sie haben ja auch schon mal so ein VR-Headset eben mit dem Game Boy, wie heißt er noch? Einmal mit Profis arbeiten. Virtual Boy, der Virtual Boy, so hieß das Ding, ja. Den Virtual Boy haben sie ja schon mal veröffentlicht und sind dran gescheitert. Und ich kann mir vorstellen, dass die Switch 2 eben eine vergrößerte VR-Funktion hat. Das hat die Switch ja jetzt schon mit diesem Toy-Con-Kit. Aber ich glaube, dass es nicht eine VR-Konsole wird, in Anführungsstrichen. Das glaube ich nicht, weil dafür ist VR noch nicht weit genug. Und ich glaube, sie würden sich spieletechnisch auch zu sehr einschränken damit. Aber ich glaube, dass sie die Möglichkeit bieten werden, das auch zu machen. Ja, also du kannst auch in VR damit spielen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Ganze integriert sein wird, so in das Docking-Modul. Ne? Du musst dieses Docking-Modul, hast du ja jetzt schon, dass du reinstecken kannst. Und eventuell kannst du dann dieses Docking-Modul nicht nur hinstellen, sondern dann auch einfach Stöpsel ab, setzt du dir irgendwie auf, klickst noch irgendwas dran und dann kannst du es auch in VR spielen. Und ich glaube, das könnte so das Gimmick der Nintendo Switch 2 werden.
Da habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht dran gedacht, dass sie in die Richtung VR gehen könnten. Gerade weil sie normalerweise immer die schwächere Software rausbringen. Es ihnen weniger um die Software-Power geht. Und sobald es ein Titel ist, der nicht von Nintendo selbst gemacht worden ist, sich in Subreddits darüber zerrissen wird, mit wie wenig Frames das Spiel da läuft. Aber klar, möglich wäre es. Also mein Hauptgedanke zu einem Switch-Nachfolger, ich sage jetzt mal bewusst nicht Switch 2, weil ich ja sie tatsächlich da schon so einschätze, dass sie eigentlich keine Lust haben, das Switch-Prinzip weiterzuführen. Es ist halt eine goldene Gans und ich denke, ich sag mal so, Nintendo Amerika wird sagen, um Gottes Willen, bitte macht eine Switch 2. Und Nintendo Japan wird sich denken, Nandeska, warum sollten wir das tun? Also, warum muss das sein? Wir haben da die Switch, dann machen wir die Spiele halt nicht mit einer schöneren Grafik, sondern Spiele funktionieren darauf. Wir behalten diese Hardware, ist uns bums egal, Hardwareverkäufe bringen eh kein Geld. Die nächste Konsole, die wir machen wollen, ist wirklich etwas, was wieder anders ist. Und ich erwarte, also ich sag nicht, dass es ist, ich würde mir erwarten, dass sie eine erneute Wii-Konsole rausbringen. Was ich damit meine, ist, dass sie abermals versuchen, weg vom klassischen Controller zu gehen. Es gab vor Jahren diese Diskussion, dass einige Leute von Studios gesagt haben, das Problem ist, der Controller hat zu wenige Knöpfe. Wir brauchen mehr Knöpfe, damit wir noch mehr unterschiedliche Aktionen bringen können. Jeder PC-Spieler hat sich wahrscheinlich gedacht, habt ihr schon mal was von Tastenkombinationen gehört? Ihr müsst es nur programmieren können, ihr Deppen. Und ich glaube, Nintendo, wie damals schon mit der Wii, will eigentlich bei den meisten Spielen, bei denen es möglich ist, weggehen von lerne Knöpfe zu drücken. Das war ja das Prinzip der Wii. Das Prinzip der Wii war, auch Oma kann es spielen, weil gib ihr den Joy-Con irgendwie in die Hand, sag ihr, du machst eine Handbewegung und vielleicht musst du nochmal mit dem Daumen auf diesen einen Knopf drücken, falls überhaupt. Also es ist viel über Bewegungssensorik. Und ich würde erwarten, dass wenn sie eine Konsole für alle, also für die ganze Familie machen wollen, sie in erster Linie eine Konsole erstellen, die nahezu ohne Knöpfe funktioniert, die man drücken muss. Man aber, wie schon bei Wii und vorher, du natürlich einen normalen Controller anschließen kannst und dann ganz normal Gamer-TM spielen kannst, wie man es gewohnt ist. Das wäre die Richtung, die ich mir durchaus wieder vorstellen könnte. Weil das ist ja auch die Sache dass du auf dem Bildschirm mit dem Finger machen kannst. Es geht um Einfachheit und um Zugänglichkeit. Das wäre tatsächlich die Hauptsache, die ich erwarten würde.
Also denkst du jetzt an sowas wie quasi ein verbessertes Kinect oder denkst du an mehr Touchscreen oder?
Ich kann mir beides vorstellen. Das zeitgemäßere wäre wohl ein Kinect. Die Frage ist nur, kann man das technisch schon so gut umsetzen?
Vielleicht also, nutzen sie ja KI.
Oh, um Gottes Willen. Nee, ich glaube, das ist der Xbox Co-Pilot dann vorbehalten, wo die KI die Spiele dann für dich schon kauft und spielt. Du musst gar nichts mehr machen.
Der KI-Assistent von Nintendo heißt dann Toad oder Yoshi oder...
Er ist wahrscheinlich Bowser, weil er böse ist. Oder Hell. Hoffentlich versteht noch irgendjemand, der diesen Podcast hört, was das gerade für eine Anspielung war und die sich nicht fragen, wovon redet der Opa gerade. Nee, aber mein's ernst. Also die Idee von, es kam ja jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder ein Pikmin-Spiel raus. In den letzten, ich glaube letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Und Pikmin ist ja zum Beispiel so ein Spiel, wo du dir genau vorstellen kannst, du hast deine Pikmin, du sollst irgendwie ans Ziel kommen und das ganze Prinzip lädt ja schon ein mit, okay, ich ziehe mit meinem Finger die roten Pikmin dahin, die blauen brauche ich da. Und das ist ja viel intuitiver, als auf einem Controller irgendwelche Tasten zu drücken. Also es gibt ja auch viele Titel bei Nintendo, die schon darauf angelegt sind, dass sie mit Sprachbefehlen oder mit Gestensteuerung viel besser, also von ihrem Konzept zumindest, viel besser oder viel intuitiver, sagen wir es mal so, nicht besser, funktionieren würden als mit den Knöpfen. Ich meine, klar, du wirst immer ein Mario haben und Zelda ist ja auch mehr auf die Schnauze gefallen damals mit der Joy-Con-Sache, weil die Leute haben gesagt, nee, ist besser mit Controller. Aber dieser Wille war immer da, das Ganze ein bisschen mehr wie, ja, wie ein VR-Spiel, also mit du bewegst dich ein bisschen dazu und dergleichen zu machen.
Ich kann mir auch noch vorstellen, dass sie sich so ein bisschen vom Steam Deck inspirieren lassen, zurück inspirieren lassen sozusagen und dann vielleicht sogar auf die Analog-Sticks sozusagen verzichten und nur noch so Wischpads haben, weißt du, wie es auch die PS5 hinten hat, diese haptischen Felder. Also da kann ich mir vorstellen, dass es das auch in die Richtung gehen könnte. Vielleicht wird es auch eine Kombination aus allem. Wir wissen es nicht. Aber ich finde schön, unsere beiden Ideen oder Visionen für einen Switch-Nachfolger haben eins gemeinsam. Und zwar, egal ob es jetzt VR-lastig wird oder bewegungssteuerungslastig, du kannst nicht mehr 3 Stunden am Stück ein Videospiel spielen, das 150 Stunden dauert. Das wird halt spannend sein zu sehen, welche Spiele dann auf uns warten.
Also du kannst natürlich schon, aber es gibt immer mehr Videospieler, Videospielerinnen und wie man sich immer, die das Hobby Videospiel haben, immer mehr Personen, die das Hobby Videospiel haben, die in einem Alter sind, wo das nicht mehr geht. Hier PlayStation Access, der YouTube, der britische PlayStation YouTube-Kanal hat gerade erst wieder ein Video rausgebracht mit Sachen, die nur Gamer über 30 verstehen. Blöder Titel, aber viele der Sachen sind dieses typische von du hast jetzt ein richtiges Leben. Mama wäscht nicht mehr die Wäsche für dich. Du musst das machen. Du musst die Spülmaschine ausräumen. Du musst das Kind in den Kindergarten bringen und wieder abholen. Und du musst noch arbeiten. Und du hast Wochenende. Und oh, welches Spiel spielst du jetzt? Also Probleme, die man als jüngerer Mensch weiterhin noch nicht hat. Das ist kein junge Menschen-Shaming, das ist purer Neid meinerseits. Natürlich kann man auch heute noch lange Spielsessions machen, aber es gibt halt auch viele Leute wie Johannes und mich, die in einem Alter oder in einer Lebenssituation angekommen sind, wo man nicht einfach mal so sagen kann, und heute zocke ich mal 3 Stunden am Stück durch. Oder noch länger. Das Einzige, was für mich gegen VR spricht bei Nintendo, ist, dass es aus einer Kultur kommt, die ja weiterhin viel Spiel unterwegs macht. Und ich glaube, dieses Ganze, also es muss eine Alternative, du hast ja auch gesagt, dass es auch einen anderen Weg geben muss. In dem Sinne von, die Japaner spielen halt auch oft gern unterwegs im Zug, beim Pendeln. Viele zocken auch auf dem Handy oder auf dem Handheld, während sie unterwegs sind. Und wir hatten es ja oft genug erwähnt mit der Switch, ne? Man ist im Zug unterwegs und irgendjemand packt seine Switch aus und spielt ein bisschen. Ich denke, dieses Prinzip wird Nintendo auf jeden Fall weiter verfolgen wollen. Und da ist dann natürlich auch, was ich gesagt habe mit der ganzen Gesten- und Sprachsteuerung, du kannst nicht im Zug einfach die ganze Zeit vor dich hin bla 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 irgendwelche Befehle und durch die Gegend wischen. Das heißt, das muss im Endeffekt alles optional sein und es muss immer eine Option geben, das Spiel oldschool zu spielen. Wo ich dann auch wieder für mich an dem Punkt bin, dass es eine relativ leistungsschwache Konsole werden muss, weil Sony als Vorzeigeversager in der Hinsicht ja mit der Vita zum Beispiel viel zu viel Technik in Handheld gepackt hat. Und das Problem war nicht, dass die Vita schlecht gewesen ist oder dass da keine guten Spiele drauf waren. Das Problem war, dass die 400 Euro für ein Handheld haben wollten, als man Nintendo DS, glaube ich, für ab 150 Euro bekommen hat.
Es geht halt darum natürlich, dass es leistbar sein muss, und wenn du 400 Euro für ein Handheld bezahlst, das ist ja das Besondere, was eben Nintendo gemacht hat, du bezahlst 400 Euro und hast eine Konsole und ein Handheld.
Genau.
Und ich glaube also, was du sagst, diese Portabilität, die wird auf jeden Fall im Switch-Nachfolger noch da sein. Ob im Switch-Nachfolger dann das immer noch da ist, weil wissen wir nicht, müssen wir mal gucken. Kommt ja auch drauf an, wie eben dieser Nachfolger ankommt. Aber ja, diese Portabilität wird da sein, und ich denke, das lässt sich in gewisser Weise auch ein bisschen noch, wenn du die Motion Control dazu nimmst, wird sich das noch ein bisschen auf jeden Fall mit VR vereinbaren lassen. Mit Bewegungssteuerung, mal gucken.
Gut, das fällt ja bei VR bei vielen Leuten mit rein. Also wenn die Leute an VR denken, denken sie ja oft an dieses, okay, und du bewegst dich auch irgendwie, guckst durch die Gegend und dergleichen. Also von daher finde ich, ja, es ist schwer zu sagen, wie man das am Ende umsetzen will, dass es weiter kompatibel bleibt. Ein letzter Punkt gerade zu der Sache ist für mich, dass nicht nur Nintendo, sondern auch die anderen jetzt langsam den endgültigen Schritt weg vom Fernseher gehen werden, denke ich. Also, dass die Konsole was mit dem Fernseher zu tun hat, weil entweder streamst du direkt auf den Fernseher, das ist ja eh schon das Ziel, es funktioniert nicht. Man erinnere sich an dass damit geworben wurde, ja, dein neuer Samsung TV und du kannst Fallout einfach darauf spielen. Ja, ruckel, ruckel, ruckel. Da konnte man sich dann rausreden, warum das Spiel, warum Starfield, so, nicht Fallout, warum Starfield da so schlimm drauf aussieht.
So viel unterscheiden die sich ja auch nicht, Fallout und Starfield.
Alles derselbe Mist, anderer Name, manchmal Space, manchmal radioaktives Dystopia. Aber bleiben wir beim Thema. Ja, also das mit dem Fernseher, ich denke wirklich immer weiter, die passt dann auch zu dieser Portabilität. Man will Spielern ermöglichen, überall zu spielen, weil sonst können Konsolen nicht weiter konkurrieren mit Handy-Games. Denn das ist der große Vorteil von Smartphone-Games. Wir haben selber, als wir jünger waren, gerne auf Smartphone-Gaming geschimpft oder waren zumindest keine großen Fans. Aber was man sich eingestehen
muss... Ich würde auch immer noch drauf schimpfen. Also
ich auch, aber ich schimpfe nicht darauf, dass es überall zugänglich ist. Jetzt will man eine Runde Candy Crush spielen und man kann es spielen, wo man will. Man liegt im Bett, man ist im Bus, ist in der Bahn, man ist im Krankenhaus, im Wartezimmer. Du kannst es überall spielen. Und gleichzeitig werden Konsolen, gerade also die Standard-Konsolen, die den Konsolenkrieg immer fortführen, sprich PlayStation und Xbox, die sich so abfeiern auf, guck mal, wie toll unsere Spiele aussehen, dass man inzwischen ja quasi dazu, nicht nur quasi, man wird dazu erzogen zu sagen, ja, aber ich will doch jetzt nicht sowas wie Tetris oder Space Invaders oder Candy Crush auf meiner PlayStation spielen, das ist ja Zeitverschwendung. Ich will ein Spiel spielen, das ganz viele Raytracing-Effekte hat und den ganzen Mist. Also man, dieses Spiele des Spielens wegen, also dieser Gameplay-Mechanik wegen, das macht man ja immer weniger an der Konsole. An der Konsole will man cinematisch berieselt werden. An der klassischen Konsole, eben nicht an der Switch.
Und da kommen wir wieder zu dem Thema zurück. Welche Spiele, was hat das als Konsequenz eben für die Spiele? Und auch zusammen mit den Kündigungen der letzten Monate in der Spieleindustrie und unserer ständig geäußerten Kritik, dass Videospiele zu lang und zu groß und zu bombastisch sind, könnte das halt wieder, und das sieht man ja auch so ein bisschen im Spieleangebot der Switch jetzt schon, könnte es also wieder hingehen zu etwas kleineren, kompakteren Spielen, die eben nicht eine dreistellige Spielzeitanzahl bieten oder verlangen, sondern eben ein etwas stromlinienförmigeres Spielgefühl und Spieldesign bieten einfach.
Das klassische, das Beispiel der letzten Jahre, was man da nennen kann, ist ja Hollow Knight. Das erst Jahre später auf der Switch erschien und da nochmal eine richtige Lawine losgetreten ist von Leuten, die gesagt haben, vorher habe ich schlichtweg nicht gespielt, weil die Leute sich auf ihrer Xbox oder PlayStation, die hatten keine Lust, diesen Indie-Titel zu spielen. Aber auf der Switch passiert irgendwas im Gehirn der Leute, dass sie sagen, ach ja, jetzt so ein kleines Side-Scrolling, Metroidvania-mäßiges Spiel, das kann ich ja jetzt mal kurz 20 Minuten zocken, macht richtig Bock und dann kann ich es einfach weglegen oder die Switch in den Standby machen und dergleichen. Es ist nicht dieses große Konsole an, Fernseher wird von jemand anderem belagert, ach, ich hätte doch eigentlich das neue Call of Duty spielen sollen oder das neue Final Fantasy und da ist die Cutscene alleine schon so lang, dass bis dahin meine Frau von der Arbeit wieder da ist oder vom Einkauf und ich muss wieder ausmachen. Und es stresst weniger, die Switch einfach mal anzuwerfen. Also man vergisst das, aber es ist Stress für viele Leute, glaube ich, inzwischen, sich einfach mal vor ihre Konsole zu setzen, wogegen man immer irgendwie einen Moment findet, wo man sagt, und jetzt mal kurz an meinen Switch-Screen setzen.
Wenn du diese großen, bombastischen Spiele hast, dann willst du da auch investieren. Das heißt, du brauchst den großen Fernseher, du brauchst vielleicht die super Kopfhörer oder Surround-Anlage und so weiter. Und wenn du aber jetzt eben Stardew Valley oder Hollow Knight oder irgendein, von denen es gefühlt gerade viel zu viele gibt, Roguelike, Deckbuilding, Bla-Spiel, wenn du das spielen willst, dann brauchst du das halt alles nicht. Dann reicht dir eben dieser kleine, verhältnismäßig kleine Bildschirm von der Switch oder anderen tragbaren Konsolen.
Ja, genau. Also ich habe das ja, ich bin ja ein Verfechter ich spiele mit meiner Switch zwischendrin. Gerade eben genau in den Momenten, wo ich weiß, ich muss jetzt in Raum X sein oder das kann jetzt sein, dass in 5 Minuten ich wieder was anderes machen muss und dann kann man wunderbar die mal kurz zum Zeitvertreib anhaben und es ist überhaupt kein Problem, einfach den Standby-Knopf zu drücken, weiß, das nächste Mal bin ich genau an der Stelle, alles gut, ich kann das Ding da liegen lassen, ich habe keine Schuldgefühle oder sonst was oder denke, da läuft irgendwie ein Riesengerät jetzt die ganze Zeit im Standby und rödelt vor sich hin, nur weil ich jetzt halt Pause machen musste, weil das Wohnzimmer anderweitig besetzt ist oder das Arbeitszimmer oder das Spielzimmer oder wo man auch immer dann seine Konsolenecke oder seine Gamer-Ecke hat. Also der Trend muss ja nicht mal weggehen von langen Spielen. Lange Spiele haben weiterhin Platz, auch auf sowas wie der Switch.
Klar, also das bestverkaufte Spiel auf der Switch sind halt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Ne? Also da, und das sind eigentlich diese großen Bombastspiele.
Aber, und das ist ja, was diese Spiele unterscheidet, und das soll jetzt, ihr könnt das wieder als Kniefall vor diesen Spielen sehen, ich bin jemand, der die nicht mal gespielt hat. Ich habe selber nur gesehen und gehört zu dem Spiel, aber es ist ein Spielprinzip, das in kurzen Schüben genauso funktioniert wie in langen Schüben. Man kann Breath of the Wild 3 Stunden am Stück spielen, man kann es aber auch nur eine halbe Stunde spielen und hat das Gefühl, ich habe was erreicht. Und der Optimist in mir, nennen wir es mal so, oder der Idealist, wünscht sich natürlich weiterhin, dass durch diesen Trend endlich wieder mehr Spiele gemacht werden, die das ernst nehmen, dass man Spiele immer und überall auch mal kurz zocken kann. Sowas wie das erste Super Mario. Kannst du, wenn du Speedrun-mäßig bist, du ja in wenigen Minuten durch mit den Warp-Zonen. Spiele waren ganz früh darauf angelegt, dass sie in kurzen Schüben funktionieren. Eben auch deswegen, weil man ja dauernd Game Over gegangen ist. Aber das Prinzip von in kurzen Schüben funktionieren ist halt wieder höchst aktuell. Weil Videospiele sind nicht mehr ein Nischending. Sie wollen bei jedem ankommen und bei jedem ankommen, irgendwann muss es halt in die Köpfe für mich rein, dass das nicht bedeutet, wie in einem generischen Ubisoft-Game zu sagen, hier sind 50.000 Sachen, die du machen kannst. Ob was davon Spaß macht, ist egal. Wir wollen dir einfach nur was zu tun geben. Oder ob jemand sagt, ich spiele zum 35.000. Mal Spelunky und versuche durch einen Dungeon zu kommen, weil das der Spaß ist. Das Gameplay ist tatsächlich der Spaß, nicht der nicht endende Content, hallo Skyrim, sondern das Spielprinzip. Und ich habe das Gefühl, dass das Spielprinzip verwechselt worden ist mit Entdecken. Und jetzt mischen wir Entdecken mit einer riesigen Welt, aber ohne Gameplay. Das heißt, du rennst eine halbe Stunde durch die Gegend, bis du endlich mal was findest. Und da waren dann halt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, die gesagt haben, die 30 Minuten, bis du was findest, machen Spaß. Denn das Erkunden selbst ist tatsächlich Gameplay und nicht einfach nur, und jetzt laufen wir eine halbe Stunde durch die Einöde, bis endlich mal was passiert.
Ich würde jetzt kurz eine These raushauen, zu der du nichts sagen musst, aber die mir gerade so ein bisschen eingefallen ist. Ich glaube, dass das Problem bei diesen ganzen Bombastspielen, wie viel wir davon noch sehen werden, ist eh fragwürdig mit den ganzen Kündigungen und so weiter. Aber das ganze Problem bei diesen Bombastspielen ist halt Content, und das sehen wir auch auf Social Media und so weiter, Content ist wesentlich einfacher herzustellen als Gameplay. Für Gameplay brauchst du halt wirklich eine Entwicklung, das ist ein iterativer Prozess, du musst immer wieder kleine Schrauben drehen und verstellen, bis es dann halt wirklich Spaß macht. Wohingegen Content im Sinne von geh dahin, tue X und dann komm wieder zurück, das lässt sich halt relativ einfach bereitstellen. Wäre meine These, warum wir diesen Content-Creep quasi in diesen riesigen Spielen sehen, und mit Blick auf die Zeit
können wir damit auch erstmal schließen und das nächste Mal ausführlicher dazu reden, denn bis zum nächsten Mal habe ich dann sehr wahrscheinlich auch meinen, Achtung, ersten Durchgang von Final Fantasy VII Rebirth hinter mir. Und dieser erste Durchgang liegt hoffentlich unter der 100-Stunden-Marke. Ich werde euch nicht langweilen aufzudröseln, wie viele Stunden davon man mehr oder minder in Sidequests gezwungen wird, weil man sich das Spiel sonst unnötig schwer oder weniger spaßig macht. Aber der Witz ist ja, Spiele wie eben Rebirth sind darauf ausgelegt, mehrere Male gespielt zu werden. Kann ich alles beim nächsten Mal genauer erklären, wie das Spiel das macht? Macht es richtig clever. Also das sind wirklich, ich finde das ja immer cool, diese, wie damals Chrono Trigger das gesagt hat, ever heard of New Game Plus? Also, Spiele haben sich schon vor langer, langer Zeit Gedanken gemacht mit, wie macht man einen zweiten Spieldurchgang einladender oder nochmal interessant oder interessanter. Und gerade die Final Fantasy oder Square Enix hat da bei vielen Spielen ziemlich coole Wege gefunden. Ob das jetzt wie bei Nier Automata sogar noch ein bisschen verschrobener ist, dass das neue Spiel sich fast wie ein neues Spiel anfühlt, aber irgendwie auch doch wie ein neuer Durchlauf. Oder dass man eben sagt, und jetzt hast du alle Abilities schon von Anfang an und plötzlich kannst du der Anfang, der sich vielleicht ein bisschen tröger angefühlt hat beim ersten Durchspielen, weil es wie ein Tutorial war, fühlt sich jetzt nochmal ganz anders an, weil du mit einem anderen Skillset, bla bla bla. Auf jeden Fall ist dann für mich aber die Frage, wenn man Spiele so auslegt, für wen, und das ist eine typische Johannes-Frage, für wen sind diese Spiele gemacht? Wenn ein ursprünglicher Durchgang an die 100 Stunden dauert und das Spiel aber gleichzeitig darauf ausgelegt ist, mehrere Male gespielt zu werden. Warum ist da so viel Content? Also man hat das Gefühl, es ist so ein, die Industrie hat sich darauf geeinigt, wir stopfen das alle einfach rein und der, der es nicht macht, wird ausgebuht. Und es ist so, also es ist eine self-fulfilling prophecy, dass dieser Content in dem Spiel sein muss, weil alle Angst haben, dass wenn sie es nicht reinmachen, sie dafür kritisiert werden, dass es nicht drin ist, obwohl es in Wirklichkeit niemand kritisieren würde. Und das ist meine These, der wir dann, die können wir dann mit Johannes' These nächstes Mal mischen und schauen, wo wir am Ende rauskommen. Wir wollten heute aber in erster Linie über die Switch 2 reden und natürlich aber auch, was das für eine Art des Spielens dann mit sich trägt und haben das dann, glaube ich, einigermaßen zeitig über die Bühne bekommen. Einigermaßen ist hier das Schlüsselwort. Johannes, viel Spaß beim Schneiden. Es hat Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Vielen Dank, Max. War ein schönes Gespräch.
Unser Plan ist, dass die Folge bei euch draußen ist, bevor die Switch 2 erscheint. Bis zum nächsten Mal.
Mutig, tschüss. Max. Aber ich glaube, das kriegen wir hin und auch von mir auf Wiederhören.